Hallo zusammen. Wir sind gerade am Struggeln mit unserem Jingle. Eigentlich sollte jetzt ein Jingle kommen, aber der kommt nicht. Vielleicht ist das immer noch ein Problem vom vergangenen Cyberhack. Ich weiß es nicht.
Wir können jetzt alles auf den schieben.
Ja. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen und hallo zur feministischen Infosendung am Montag. Für euch am Mikrofon heute bin ich, Leandra.
Und ich, Mia.
Genau. Seid ihr ready für das feministische Info? Es wird ein volles Programm. Ich hoffe, es wird auch funktionieren mit unseren Jingles. Sonst müssen wir anders Soundeffekte generieren. Wir haben heute viel vor. Wir hatten eigentlich schon ein Gespräch mit mit Oats Buns von der Unia, und wir wollen also hin zum 14. Juni immer wieder Gespräche führen mit verschiedenen Kollektiven und Organisationen, die zum Streik aufrufen. Und das heute ist ein bisschen der Auftakt. Bevor das aber kommt heute Abend, müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Und vorher hört ihr noch wichtige News der letzten Tage. Und zuallererst aber werdet ihr etwas hören. Und zwar haben wir eine neue Rubrik. Es ist eine Kulturrubrik. Auch da haben wir aber leider noch keinen Jingle. Also wir haben einfach noch gar keinen. Ich würde sagen, wir beginnen mal. Also die Idee ist, dass wir immer wieder euch Kultur, die gerade passiert in der Umgebung, ins Äther bringen. Und wir beginnen mit zwei Filmen, die wir gesehen haben. Am 14. März gab es eine kleine Aktion im Vorfeld des feministischen Streiks am 14. Juni, ein Filmscreening. Und das war der Film Saint-Omer von der Regisseurin Alice Diop. Eine kurze Filmbeschreibung folgt. Inspiriert von einer wahren Begebenheit erzählt die vielfach ausgezeichnete Filmemacherin Alice Diop in Saint-Omer von Brüchen in weiblichen Biografien und spiegelt gekonnt die Schicksale zweier äußerst gegensätzlicher Migrantinnen. Ein packender, intelligenter Film über universelle Fragen von Wahrheit, Vorurteilen und Mutterschaft. Anschließend an dieses Screening gab es ein offenes Gespräch mit Celia Mignon. Celia Mignon ist Teil des Splash-Kollektivs und Expertin für antischwarzen Rassismus. Eine Radia war vor Ort und hat Teile dieses Gespräches aufgenommen. Wir werden nun Ausschnitte dieses Gesprächs abspielen, wenn es dann klappt. Es ist vor allem Celia Mignon zu hören. Sieht gerade schwierig aus mit der Technik. Erzählen wir mal von dem anderen Film und versuchen dann nochmal.
Genau, der zweite Film, von dem wir euch erzählen wollen, heißt Je suis noir, ist 2022 herausgekommen von der Regisseurin Rachel Mbon und Juliana van Jul. Der Film Je suis noir hat mehrere Filmpreise gewonnen, den Prix Artopie 2023 in Genf am Festival International du Film sur les Droits FeministInnen. Am Swiss Film Award, auch 2023 in Genf, Best Short Film. Die Regisseurin Rachelle Mbon geht auf die Suche nach der Präsenz schwarzer Flinterpersonen in der Schweiz. Und Je suis noir ist auch, das hört Mensch nicht, wenn ich es ausspreche, aber es ist im Plural, da es die Vielzahl der Flinterpersonen, denen Rachelle Mbon eben im Film Stimme und Gesicht gibt, Ausdruck gibt. Sie, Rachelle Mbon, geht auch ihren eigenen Spuren der eigenen Biografie entlang und sie deckt durch das Erinnern, auch im Gespräch mit anderen schwarzen Flinterpersonen, Rassismus in allen Lebensbereichen und in all seinen hässlichen Formen auf. Der Film Je suis noir gibt unglaublich verletzliche und schmerzhafte Momente und Erinnerungen preis, welche die Protagonistinnen im Film geteilt haben. Und ja, jetzt, wir sind immer noch dran und versuchen, die Ausschnitte, die Collagen der beiden Filme abzuspielen. Jetzt hören wir doch zuerst den Ausschnitt aus Saint Omar.
Es geht eigentlich nicht um eine wirkliche Schuldfrage, es geht um das Wieso. Das ist eigentlich, was ja diese Richterin umtreibt, ist das Wieso. Sie wollen es verstehen, weil Kindsmord so gewalttätig, so unnatürlich ist für unsere Gesellschaft, dass es weniger darum geht, wie viel oder wie stark sie bestraft wird, sondern darum, dass sie es erklären muss, damit die Gesellschaft eigentlich weiter ihren Fluss nehmen kann. Und das ist es eigentlich, das deshalb auch diese Fragen, eben es geht weniger darum, den Tathergang wiederherzustellen, sondern um nochmal darauf einzugehen, all diese Fragen, eben die sehr persönlich werden, die an der Grenze sind, manchmal so akzeptabel, glaube ich, werden auch dadurch ausgelöst, dass sie eben so unnahbar erscheint. Sie hat keine emotionale Reaktion, nur ganz am Ende, aber sonst sie äußert sich sehr eloquent, was ja immer wieder betont wurde und das zum Beispiel ist absolut aus der Realität alles Artikel beschrieben, wie eloquent sie sich äußern konnte, was im Französischen sehr wichtig ist in der französischen Gesellschaft und auch diese, eben sie wirkt ruhig, sie wirkt gefasst, sie wirkt eigentlich fast klinisch, wenn sie beschreibt, was passiert ist. Und das löst ja eigentlich bei vielen Personen aus und löst vielleicht sogar bei Zuschauern aus eine starke Abneigung oder zumindest eine starke Reaktion. Wieso reagiert sie nicht? Wieso ist sie nicht hysterisch? Wieso weint sie nicht? Wieso wird sie nicht laut? Weil das ist auch etwas, das man sehr stark auf, ich würde sagen, Frauen allgemein projiziert, dass man das Gefühl hat, man müsste uns unsere Emotionen vom Gesicht ablesen können. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal das vorgeworfen wurde, dass er oder sie einem nicht die Gefühle ablesen können, dass sie gerade nicht weiß, was wir denken. Und das ist dieser Anspruch, dass man als Gesellschaft an Frauen hat, weil sie ja sowieso emotionaler sind und dann noch viel stärker bei schwarzen Frauen, bei denen man sowieso denkt, dass sie in der Natur, Tierhaftigkeit sind und deshalb umso mehr instinktiv sein sollten und ganz sicher nicht jeden Fall vernunftgetrieben. Und ich glaube, das ist ja genau, was man manchmal, was es so schwierig macht, Rassismus in der heutigen Gesellschaft zu entlarven, weil er viel subtiler ist, weil er viel mehr in Mikroaggressionen wirkt, die sich halt akkumulieren. Ab einer Mikroaggression, eine Mikroaggression wird nicht sofort einen Impact haben auf die mentale Gesundheit einer Person. Aber wenn sie kumuliert ist, wenn sie jahrelang geschieht und eigentlich ständig weiter geschieht, dann kann man sich fragen, inwiefern die mentale Gesundheit davon Schaden nimmt. Und ich glaube, das ist einfach so. Es ist nicht ein Film, der Rassismus groß anprangert, offensichtlich macht, aber dafür ist es eben so viel realitätsnah. er ist versteckt eben in einem Bias, den eine Professorin haben kann, die es vielleicht sie verunmöglicht oder zumindest erschwert, ihr Studium abzuschließen. Es ist aber auch vorhanden, als eine junge schwarze Frau bei einem viel älteren Mann einzieht und das eigentlich niemand zu schockieren scheint und niemand nach ihr fragt. Sie verschwinden für Monate in diesem Atelier und anscheinend gibt es niemand in dieser Umgebung, nicht seine Ex-Frau, nicht seine Tochter, die danach fragen, hey, was ist eigentlich, wem die Schuld trifft und dass vielleicht nicht eine Person schuldig ist, sondern dass ein Zusammenspiel, wo verschiedene Faktoren mit eingespielt haben, Unterlassungen, Tatenlosigkeiten, wenn wir von einem Partner reden, mangelnder Support, mangelnde Community, weder ihre Mutter noch ihre anderen Familienmitglieder, die eigentlich in Frankreich waren, konnten Laurence eine Stütze sein. Und ich glaube, das ist sicher eine gute Frage, vor allem wenn wir von Mutterschaft reden, aber eigentlich breiter von Elternschaft. Wenn man diesen Spruch kennt, it takes a village to raise a child, es braucht eine ganze Gemeinschaft, um ein Kind zu erziehen, zu pflegen. Und ich glaube, man merkt, dass diese Gemeinschaft da eben komplett gefehlt hat in verschiedenen, für diese verschiedenen Frauen. Und man hofft natürlich, dass das in Zukunft dann für Hama und ihr Kind anders sein kann.
Ja, das war Alice Diop, die Regisseurin von Saint-Omer, im Gespräch mit Celia Mignan. Und jetzt hören wir noch die Collage von Je suis noir, dem Film von Rachel Mbon.
Petite, je passais des heures à l'observer et à tenter de percevoir une ressemblance, un indice de ma part blanche, celle qui venait valider le fait que je n'étais pas totalement noire, comme mon père dont j'avais honte. Je me suis construite ainsi, sur un déni. Je voulais faire disparaître tout héritage paternel africain. Aujourd'hui, alors que mon père n'est plus là, les questionnements qui m'habitent sont plus présents que jamais. Comment puis-je m'aimer en tant que femme noire ici?
Écoutez, j'ai eu des hauts et des bas, hein? Et puis, ça fait que maintenant, ça va. Je peux dire que ça va mieux.
Vous venez d'où?
Du Cameroun.
D'accord.
Mais j'ai aussi connu des mésaventures dans les bus, où quelqu'un criait sur moi pour me dire, de demander de rentrer dans mon pays. Et ça, c'est récent aussi.
C'est vrai?
Mm-hmm. Et puis, au bord de la route, un monsieur qui m'a insulté, mais d'une manière très très dure.
Il vous a dit quoi?
Ça m'aigresse. Tout de suite, on a une larme, mais après, ça passe.
Les regards négatifs portés sur ces femmes noires nous impactent toutes. Je ne me retrouve pas dans l'image limitée que l'on a souvent de nous. Mais en fait, je ne suis pas seule à ressentir que le malaise des Suisses noires va bien au-delà.
L'événement de la soirée est à Lausanne. C'est la manifestation fin d'après-midi contre le racisme. Elle fait suite à plusieurs autres en Suisse et en Suisse romande, notamment à Bâle, à Bienne, à Genève. C'était pour certains les toutes premières manifestations. Elle fait partie des États-Unis avec la mort de George Floyd.
Plus de 10 000 personnes ont manifesté.
Vous diriez mal ce que wünscht weißt zu sein?
Bien. Traurig, ist wirklich traurig, wenn ich jetzt über dieses kleine Mädchen nachdenke. Dieses wunderschöne kleine schwarze Mädchen, was ich mal war. Aber ich habe als Kind oft, ich habe gelernt zu beten vor dem Schlafen. Und ich habe oft gebetet, dass ich einfach morgens weiß aufstehe. Dass ich so bin wie meine Freunde. Dass ich so bin wie die anderen Kinder. dass ich nicht gehandelt werde. Ja. Ich habe gesagt, mir ist extrem wichtig, dass ich nicht als Opfer überkomme. Und wenn ich mitmache, dann will ich nicht, oh, schau, die arme schwarze Frau in der Schweiz, sondern ich habe gesagt, schau, ich rede über meine Erfahrungen, aber ich möchte, dass es so dargestellt wird, dass man mich nicht brüllen sieht, weil es ist unscripted gewesen, there were a lot of tears, an dem Tag ist es sehr emotional, sehr tiefgründig gewesen und ich kann auch, wir haben beide, das kannst du ja sehen, mir nicht, aber wir sind Tränen vor mir gesessen und wir sind wirklich sehr tief gegangen und ich habe gesagt, ich will einfach keine Szene, wo ich irgendwie mit Tränen da sitze und jetzt sehe ich überall mein Heulgesicht, aber es ist ein ehrliches, unscripted, ja, Gespräch gewesen, das wir im vertrauten Rahmen im Wohnzimmer geführt haben.
Und jetzt mit dem riesen Erfolg, den der Film gefunden hat im Nachhinein, ist es für dich okay, dass man, dass die Bedingung gebrochen worden ist?
Nein, auf jeden Fall, ich denke, jedes Mal, wenn man mit dieser Thematik auffährt, bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich auch mitwirken und wenn ich jetzt den Film schaue, ich meine, ich habe die Szene immer noch nicht gesehen, ich habe den Film immer nur mit Augen zu fast schauen, aber es ist wichtig, von allen Frauen, und ich bin auch dankbar, dass ich ehrlich gewesen bin und das nicht belächelt habe, weil ich das ganze Leben belächelt habe, sondern dass mir jetzt der Film die Kraft gegeben hat, zum vor versammelten Mannschaft zu sitzen und über das Thema reden und ja, mit Humor auch.
Comment puis-je m'aimer en tant que femme noire ici?
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Wir sind zurück im feministischen Info am Montagabend und wir haben gerade eine Collage gehört von Je suis noir, dem Film von Rachel Lembon und Juliana Fanjul, Entschuldigung. Wir werden jetzt noch eine kurze deutsche Übersetzung geben, weil offensichtlich Teile auf Französisch waren im Film. Ich habe meine Mutter für Stunden beobachtet und darauf gehofft, Ähnlichkeiten mit ihr zu entdecken. Einen Hinweis auf meine weiße Seite zu entdecken. Diese Hinweise, die mir bestätigen, nicht ganz schwarz zu sein, wie mein Vater, für den ich mich schämte. Ich habe mir ein Ich konstruiert um das Schwarzsein herum. Ich wollte mein ganzes afrikanisches, väterliches Erbe verschwinden lassen. Heute, seitdem mein Vater nicht mehr da ist, befrage ich mich so oft wie nie zuvor zu meiner Geschichte, zu meinem Selbstbild. Wie kann ich mich als schwarze Frau hier lieben? Dann spricht Rachel zu einer Frau zu einer Flinterperson auf der Straße. Hören Sie, ich hatte Hochs und Tiefs. In letzter Zeit war es besser. Woher kommen Sie? Fragt Rachel. Von Kamerun. Aber letztens hatte ich ein kleines Abenteuer im Bus. Jemand hat mir hinterhergerufen, ich solle doch in mein Land zurückkehren. Dann, ein anderes Mal am Straßenrand, hat mich jemand beleidigt, aber krass. Was hat die Person gesagt? Fragt Rachel. Die Beschimpfung reproduziere ich jetzt nicht. Der negative Blick auf schwarze Flinterpersonen umgibt uns überall. Ich finde mich nicht wieder in diesem limitierten Bild von uns. Aber ich bin nicht alleine mit der Ansicht, dass das schlechte Bild und die schlechte Behandlung schwarzer Flinters in der Schweiz zu weit geht. Und dann kommen Aufnahmen von Fernsehberichten über die Demonstration in Lausanne gegen Rassismus anlässlich der Ermordung von George Floyd, auch in Basel und Biel und Genf. Ja, comment est-ce que je peux m'aimer comme femme noire ici, ist mir irgendwie persönlich sehr geblieben und ich finde das eine schöne, traurige, aber wichtige Frage zum Schluss. Ja, ich denke, der Film ist sicher bald zu streamen oder im Internet erhältlich. Und jetzt hören wir noch etwas, eine kurze News, die nicht so erfreulich ist.
Genau, also wir kommen zu den Kurznews und
nicht eine weniger,
nicht eine weniger,
ein Kollektiver,
ein Kollektiver,
ein feministischer,
ein feministischer,
ein Schrei.
Am 14. April, vor 3 Tagen, gab es wieder ein Feminizid. Das war der 8. Feminizid in der Schweiz, in Erlen im Thurgau. Und ein 42-jähriger Mann ermordete seine 39-jährige Frau. Feminizide sind keine Privatsache, sondern gehen uns alle an. Alle 2 Wochen wird in der Schweiz eine Frau ermordet. Jede Woche überlebt eine Frau einen Feminizid. Täter sind in den meisten Fällen Ex-Partner und Familienglieder. Feminizide sind patriarchale Gewalt, die darauf abzielt, über Körper und Leben von Flinters zu bestimmen. Wir schweigen nicht und machen diese tödliche Gewalt sichtbar. Am nächsten Donnerstag, am 20. April, gibt es eine Protestkundgebung auf dem Niuna-Menos-Platz auf dem ehemaligen Helvetia-Platz um 19 Uhr. Kommt alle, geht dahin und seid aktiv gegen Feminizide. Niuna Menos, keine mehr.
Feministisch, 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 feministisch,
feministisch. Dann weiter mit den Kurznews. Am 8. April starb ein Mensch im Genfer Gefängnis Favra. Er war in Administrativhaft. Er war ein junger Tunesier und befand sich etwa seit einem Monat in Administrativhaft. Er hatte kurz vor seinem Tod erfahren, dass er aus der Schweiz ausgeschoben werde. Ein anderer Insasse von Favra berichtet davon, wie er den Menschen wahrgenommen hatte. Er erzählt davon, dass er sehen konnte, dass er depressiv war, dass es ihm nicht gut ging und dass er ihn versuchte zu trösten. Er meint, es wird weitergehen, weil die Leute Hass haben. Sie haben nichts getan, es ist ein Administrativgefängnis. Nur wegen der Papiere werden wir eingesperrt. Mehrere Genfer Organisationen und sogar die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, kurz NKVF, fordern seit 2020 die sofortige Abschaffung des Gefängnis Favra. In Favra seien die Bedingungen zu schlecht. Schon 2020 schrieb die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in einem Brief an den Kanton Genf folgendes: Die Kommission ist der Ansicht, dass die bestehende Infrastruktur nicht für die Administrativhaft geeignet ist. Sie empfiehlt daher, die Administrativhäftlinge in eine dafür vorgesehene Einrichtung zu verlegen. Die Kommission hat zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen der Strafvollzugsplanung unter anderem vorgesehen ist, die Administrativhaft ab 2022 in der Anstalt La Brenna zu konzentrieren. Diese Konzentration habe unweigerlich die Schließung der Anstalt Favra zur Folge. Die Kommission begrüßt diese Perspektive. Nun hat sich trotz dieser sehr klaren Forderungen der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter nichts geändert. Das Favra existiert immer noch. Das Sterben von MigrantInnen in Haft wird bewusst in Kauf genommen mit eben solchen Fällen. Die Genfer Regierung bestätigt die zahlreichen Todesfälle in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Zwischen dem 8. Dezember 2012 und dem 10. November 2022 gab es 25 Todesfälle in den Gefängnissen Champs-d'Olon, Courabilly, La Bruna und Le Vallon.
Und wir bleiben in Genf, von Favra zu Champs-d'Olon. Momentan ist Jeremy im Genfer Gefängnis Champs-d'Olon in Haft. Jeremy ist am 15. März festgenommen worden. Er wird beschuldigt, Sabotage gegen Lafarge Holcim, dem Zementkonzern, betrieben zu haben. Seither sitzt er im Champs-d'Olon-Gefängnis in Untersuchungshaft. Es hat sich ein Unterstützungskomitee für Jeremy gebildet. Dieses ruft alle zur Solidarität auf, um auf seine Inhaftierung und die Haftbedingungen im Gefängnis Champs-d'Olon aufmerksam zu machen und diese zu verurteilen. Momentan rufen sie dazu auf, Transparente zu malen und aufzuhängen. Das Unterstützungskomitee macht darauf aufmerksam, dass es willkürlich und unverhältnismäßig war, Jeremy in Untersuchungshaft zu nehmen. Ebenso enthält die Ermittlungsakte viele Stellen, die auf missbräuchliche und illegale Praktiken der Polizei hindeuten. So zum Beispiel illegale DNA-Aufnahme oder das Wissen der Telefonnummer von Jeremy, obwohl er diese nie an die Polizei weitergegeben hatte. Das Unterstützungskomitee meint: Für uns ist klar, dass Jeremy heute aus politischen Gründen im Champs-d'Olon sitzt. Das angenommene Risiko einer Absprache reicht nicht aus, um seine Inhaftierung zu rechtfertigen. Wir sehen klar und deutlich, dass Jeremy sich im Gefängnis befindet, weil er Aktivist ist. Das unausgesprochene Ziel seiner Inhaftierung ist es, ihm und allen, die für eine bessere Welt kämpfen, Angst zu machen. Auch im Champs-d'Olon-Gefängnis sind die Bedingungen unmenschlich und erniedrigend. Die Haftbedingungen im Champs-d'Olon-Gefängnis gehören anscheinend zu den schlimmsten in Europa. Wir sprechen Solidarität mit Jeremy aus und ja, an dieser Stelle senden wir auch Solidaritätsgrüße vom Radio Lora an alle politischen Gefangenen aus, unter anderem auch an die, die in Zürich momentan immer noch in Untersuchungshaft sitzen. Und viele Solidaritätsgrüße an alle Menschen, die nicht das Privileg haben, ein breites Umfeld um sich zu haben, das auf eine Inhaftierung eben aufmerksam macht, öffentlichen Druck ausüben kann und Informationen verbreiten. An diejenigen, die in Haft sitzen, einfach weil sie existieren.
Nun weiter mit den Kurznews. In den Iran und nach Ostkurdistan. Es gab weitere Giftgasanschläge auf Mädchenschulen. Im Iran und in Ostkurdistan werden zurzeit immer wieder Schülerinnen systematisch vergiftet. Die Vergiftungswelle ebbt nicht ab. Erneut wurden diese letzten Samstag ausgeübt, unter anderem in Mahabad, Sineh und Izeh. Verschiedene AktivistInnen und ReporterInnen vor Ort berichten von den Giftgasanschlägen an Mädchenschulen. Nach Angaben